Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. Kunstbegeisterte in New York können sich freuen. Morgen wird ein beliebtes Museum der Stadt nach 5-jähriger Renovierung wiedereröffnet, die Frick Collection. Verantwortlich für die Umgestaltung war die deutsche Architektin Annabel Seldorf, die über den Prozess gesagt hat:
I feel that we have identified a kind of architectural vocabulary that is reverent to everything that is there, but also stands on its own two legs and hopefully really makes people feel more recognized and more welcome. And to me, that's a really beautiful thing.
Vergangenheit und Neues über Architektur zu verbinden und ein Ort zu schaffen, an dem sich die Menschen willkommen fühlen, das war das Ziel der Architektin. Wie sich die Frick Collection verändert hat, das hören Sie gleich vom neuen Leiter des Museums, Axel Rüger. Wir sprechen außerdem über das Phänomen der Nostalgie, das in einer neuen Dokumentation bei Dreisat beleuchtet wird. Und ein bisschen Nostalgie schwingt auch mit, wenn es gleich um den 40. Geburtstag der Deutschen Stiftung Denkmalschutz geht, um Tee und trockene Kekse im Berliner Georg-Kolbe-Museum und um die Filme der Woche. Die gibt's nämlich auch noch heute hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Ein wunderschönes und großes altes Stadtpalais in New York, wenige Minuten vom Guggenheim Museum entfernt, an der Fifth Avenue gelegen. Dieses Gebäude war lange Zeit der Familiensitz des 1919 verstorbenen Stahlmagnaten Henry Clay Frick. Dort war auch seine private Sammlung beheimatet mit Gemälden von Rembrandt, Renoir oder Vermeer beispielsweise, Werken von der Renaissance bis ins 19. Jahrhundert. Und schon lange ist das Wohnhaus inklusive der Kunst ein Museum. Jetzt war es aber 5 Jahre geschlossen. In dieser Zeit wurde umfassend renoviert und morgen steht die Wiedereröffnung an. Außerdem gibt es einen neuen Direktor der Frick Collection, Axel Rüger. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Hallo, Herr Rüger.
Ja, hallo. Hallo aus New York.
Betreten wir die neu gestaltete Frick Collection mal durch den Haupteingang. Nehmen Sie uns mit nach New York. Was erwartet die Besuchenden da?
Zunächst ist es der Haupteingang, den das Museum schon immer gehabt hat. Und dann werden Sie erst in Empfang genommen in einer erneuerten und erweiterten Eingangshalle. Und dann geht man durch den alten eigentlich Haupteingang des Wohnhauses dann in das Haus der Fricks, wo sich im Erdgeschoss die repräsentativeren Wohnräume befinden. Die sind großzügig, die Räume, und reich ausgestattet mit sowohl Gemälden, Skulpturen wie auch einigem wertvollen Mobiliar. Wobei es nicht mehr die Wohnsituation der Fricks ist. Also es ist tatsächlich eigentlich ein Kunstmuseum. Und was dann neu ist, dass man jetzt zum ersten Mal auch Zugang zur ersten Etage des Gebäudes hat. In der ursprünglichen Geschichte des Hauses waren das die privaten Wohnräume der Fricks. Das heißt, die Räumlichkeiten sind kleiner. Da ist auch Sammlung zu sehen.
Die deutsche Architektin Annabel Seldorf hat das Gebäude für $220 Millionen in den letzten 5 Jahren renoviert. Was war da ihr Konzept bei dieser Renovierung?
Na, das Konzept war hauptsächlich, sagen wir mal, die sehr geliebte Frick Collection auch in ihrem Charakter so zu erhalten, wie sie ist. Denn gerade der private Charakter des Hauses, der intime Charakter des Hauses, die unglaublichen Schätze, die die Sammlung hat, auch so zu bewahren, aber dann mit modernen Einrichtungen zu versehen, das heißt ein großzügigerer Empfang, aber auch neue Ausstellungsräume für Wechselausstellungen, ein neues Auditorium, was wir für unser Musikprogramm gebrauchen werden, und auch ein Café und, wie sich's heutzutage gehört, auch ein kleiner Laden, sind jetzt hinzugefügt worden, und das alles in einer Formsprache, die eine modernere Interpretation der Ästhetik des Hauses gibt. Alles in hochwertigen Materialien ausgeführt mit Messing und braunem Marmor und so, das sich einfügt als moderner Akzent, aber in den historischen Kontext des Gebäudes.
Ja, das haben die Menschen in New York ja auch geschätzt, dass man da in dieser wohnhausähnlichen Atmosphäre diese Kunst eben erleben konnte. Sie haben jetzt von einem Café gesprochen, von einem Auditorium, in dem Konzerte stattfinden können. Ging es Ihnen dann auch darum, diesen Ort zugänglicher zu machen, ihn mit mehr Leben zu füllen?
Auf jeden Fall, und es gehört natürlich auch zum Teil dazu. Ich meine, heute zu einem ganzheitlichen Museumserfahrung gehört eben auch, dass man eine Tasse Kaffee bekommen kann. Aber was für die Frick auch wichtig ist, wir haben schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten auch ein sehr aktives Musikprogramm. Und wir haben jetzt eben ein neues Auditorium, was auch wirklich den allermodernsten Ansprüchen, auch was die Akustik angeht, Genüge tut. Und insofern wir also denken, auch zur Musikszene hier in New York etwas beitragen zu können. Denn so viele Säle mit 220 Plätzen, solche kleinen Säle in dieser Qualität gibt es in der Stadt erstaunlicherweise nicht so viel.
Na, da bleibt die bekannte Intimität dann sozusagen auch im Konzert vorhanden. Jetzt hatten Sie nach Station in Amsterdam und zuletzt in London sich eben entschieden, in diesem Frühjahr als neuer Leiter an die Frick zu gehen. Was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt?
Naja, zum einen bekomme ich natürlich das größte Geschenk, was jemals ein Museumsdirektor bekommen kann. Das ist ein total renoviertes, völlig auf den heutigen Stand gebrachtes Haus, ohne dass ich selber diesen ganzen Umbau leiten und managen musste. Und gleichzeitig ist mein Hintergrund, auch wenn ich jahrelang jetzt beim Van Gogh Museum und vielmehr mit zeitgenössischer Kunst in der Royal Academy in London gearbeitet habe, ist mein Hintergrund doch die holländische Kunst des 17. Jahrhunderts und somit Altmeisterkunst, Altmeistergemälde. Und dahin gehe ich jetzt sozusagen auch bei der Frick wieder hin zurück. Und dann muss man sagen, dass es wahrscheinlich die Frick eins der am meisten geliebten Museen der Welt ist. Also insofern ist da auch ein großer Vertrauensvorschuss und wir werden jetzt eben sehen, wie wir dem Genüge tun und auch ein neues Programm entwerfen können für dieses Haus.
Als im September 2024 bekannt geworden ist, dass Sie an die Frick Collection wechseln, da war Donald Trump noch nicht wiedergewählt als US-Präsident. Die Frick Collection ist in privater Hand. Wie erleben Sie das aktuelle politische Klima derzeit in New York?
Naja, im Moment verfolgen wir das natürlich und verfolgen es auch mit Argusaugen, um zu sehen, ob irgendwelche der Maßnahmen der neuen Administration auch Folgen haben für den kulturellen Sektor, für Museen, auch für unabhängige Institutionen. Aber wie gesagt, im Moment bin ich da noch etwas im beobachtenden Stadium, weil sich das alles noch nicht wirklich so richtig, jedenfalls was uns angeht, herauskristallisiert hat. Aber es sind auf jeden Fall natürlich jetzt hier aufregende und historisch aufregende Zeiten. Mehr kann ich dazu in diesem Moment noch nicht sagen, dafür ist es alles noch ein bisschen zu neu.
Sie leben sich jetzt in New York ein. Wie würden Sie denn für die Menschen in Deutschland die Rolle der Frick Collection, also einerseits natürlich der Kunst, die dort ausgestellt wird, aber auch des Gebäudes für die Kulturszene in New York beschreiben?
Ja, also ich würde mal, ohne es übertreiben zu wollen, doch sagen, dass die Frick recht einzigartig ist in dieser Stadt. Es ist eins der allerletzten freistehenden Villen aus dem sogenannten Gilded Age, dem goldenen Zeitalter des ausgehenden 19. Jahrhunderts, frühen 20. Jahrhunderts. Es ist eine freistehende Villa, die auch nicht mal direkt an der Straße steht, sondern auch noch einen Vorgarten hat, was in New York äußerst ungewöhnlich ist und somit auch eine Oase in dieser doch sehr intensiven, sehr hektischen, sehr lauten Stadt, wo man auf der einen Seite sich auch ein bisschen in einen Traum versetzen kann, wie wäre es, wenn man in so einer Umgebung leben würde, und gleichzeitig aber auch einfach nur Freude an der Schönheit, Inspiration und im Zweifel auch Trost finden kann. Denn ich denke, das ist auch immer die Rolle der Kunst, zu verbinden und eben einen sozialen Punkt zu bieten, wo Menschen zusammenkommen und vielleicht auch etwas mehr über sich selber verstehen.
Und ab morgen wird das wieder möglich sein in der wiedereröffneten Frick Collection in New York. Das war ein Gespräch mit Axel Rüger hier bei Fazit, der die Leitung des Museums in diesem Frühjahr übernommen hat. Am 17. April 1985 wurde die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gegründet. Die Bilanz zum 40. Geburtstag morgen: über 7.500 Denkmale konnten für die Zukunft erhalten werden. Mehr als 750 Millionen Euro wurden eingesetzt für den Denkmalschutz. Aber nach 40 Jahren beklagt die Stiftung auch, dass der Denkmalschutz zunehmend kritisch gesehen wird. Welche Perspektiven es für die Zukunft gibt und was sich verändern muss, darüber habe ich vor der Sendung mit Ursula Schirmer von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gesprochen. Hallo Frau Schirmer.
Einen schönen guten Abend.
Auf welches Projekt in 40 Jahren Stiftungsgeschichte sind Sie denn besonders stolz?
Also ich glaube, da kommt man an unserem Flaggschiff nicht vorbei. Das ist die Georgenkirche in Wismar. Die habe ich 1991 noch gesehen als quasi Kriegsruine. Da wuchsen noch die Baumstämme aus den Mauerkronen. Und ich war mir ziemlich sicher, dass man das hinkriegt. Ich komme ja aus dem Rheinland. In Köln hatten wir die romanischen Kirchen, 12 Stück, die so aussahen. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich das noch erlebe.
Warum?
Ja, weil es wirklich völlig, also es gab kein Dach, es gab keine Gewölbe mehr oder kaum noch Gewölbe. Es hing so gerade eben noch der Dachreiter ein bisschen schief. Und es war wirklich ein sehr trauriger Zustand. Es gab also wirklich Gefahr für die umliegenden Häuser und umliegenden Bewohner. Als dann 20 Jahre später ein Eröffnungskonzert dort stattfinden konnte, das war schon eine großartige Geschichte.
Was sind denn da die, ja, sag ich mal, besonderen Herausforderungen bei so einer Rettung? Die bürokratischen, die handwerklichen, die finanziellen, wie schätzen Sie das ein?
Es spielen alle Aspekte ein bisschen mit. Nach Öffnung der Grenzen und der Wiedervereinigung war es natürlich auch die Vielfalt der gefährdeten Denkmale und die schiere Anzahl. Und es war bei vielen auch nötig, erstmal Notsicherung zu betreiben. In der Denkmalpflege sagt man immer, machbar ist alles. Es ist eine Frage der Zeit und es ist auch eine Frage der Begeisterung. Also wenn ich Leute finde, die sich engagieren, die aus Respekt auch vor den Leistungen früherer Generationen sagen, das kann doch nicht in unserer Zeit geschehen, dass das verloren geht, was über Jahrhunderte Bestand hatte, dann kriegt man auch die entsprechenden Mittel zusammen. Es ist allerdings, wir sind ja eine private Stiftung, aus unserer Sicht nicht die Aufgabe einer privaten Initiative und auch des bürgerschaftlichen Engagements, die öffentliche Hand aus der Verantwortung zu lassen, sondern wir wollen mit unseren Fördermitteln aus privaten Spenden auch die öffentliche Hand in die Pflicht nehmen. Auch das ist eine Frage des Respekts und des Umgangs miteinander. Wenn sich Bürger engagieren, dann sollte es selbstverständlich sein, dass das auch von der öffentlichen Hand entsprechend gefördert wird.
Sie sagen, alles ist eine Frage der Zeit in der Denkmalpflege. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Zeit ein? Welche Bauten sind momentan besonders bedroht?
Wir haben zurzeit eine Situation, wo alle von einer Zeitenwende sprechen. Und wir würden eigentlich auch davon ausgehen, dass man in einer solchen Zeit innehält und sich überlegt, was ist uns unsere Geschichte wert? Woher kommen wir? Wohin wollen wir? Welche Werte vertreten wir? Und welche Werte haben wir auch um uns herum, die uns einen guten Zugang zu der Geschichte und zur Vergangenheit liefern können? Und die entscheidende Frage zurzeit ist, dass in Phasen, wo gespart werden muss, Kultur immer ganz vorne steht. Und das betrifft auch die Denkmalpflege. Wir fordern allerdings, dass gerade in einer solchen Zeit die Dinge, die nachhaltig sind, entsprechend auch gepflegt und in die Zukunft gebracht werden. Objekte, Bauten, die seit Jahrhunderten stehen, das ist eine Ressource. Die Ressource Raum, die Ressource Bau muss einbezogen werden in die Gestaltung der Zukunft. Wir können wahnsinnig viel aus dem historischen Bestand lernen, was den Umgang mit nachhaltigen Baumaterialien, reparaturfähigen Baumaterialien angeht, mit einer Nutzung von regionalen Baumaterialien. Unsere Denkmalkultur ist ein sehr guter Lehrmeister, von dem wir auch für die Zukunft eben wirklich noch viel lernen können, wenn wir es nicht vorher kaputt gehen lassen.
Im öffentlichen Bewusstsein wird trotzdem auch kontrovers über Denkmalschutz diskutiert. Immer wieder aktuell gab es beispielsweise die Diskussion über das historische Generalshotel am Flughafen BER hier in Berlin. Das Gebäude ist mittlerweile abgerissen. Sie haben vorhin aber auch davon gesprochen, dass Denkmalschutz eigentlich auch eine Frage der Begeisterung ist. Inwiefern führen diese Debatten wirklich zu einer Veränderung, was das gesellschaftliche Bewusstsein für den Denkmalschutz angeht?
Die Debatte ist das, was bei einem aktuellen Fall natürlich helfen kann. Wir setzen aber natürlich viel früher an. Wir haben ein Schulprogramm, wir haben ein Jugendprogramm, das Freiwillige Soziale Jahr in der Denkmalpflege. Das ist was, was wir auch in der Denkmalvermittlung, in der Bildung der jungen Menschen frühzeitig vermitteln müssen. Auch der handwerkliche Umgang mit Denkmalen gehört da rein. Wir sagen zum Beispiel immer, ohne Handwerk keine Denkmale, genauso wie ohne Handwerk keine Denkmalpflege. Wir bieten aber auch mit dem Tag des offenen Denkmals, den wir seit vielen Jahren bundesweit koordinieren, eine einfache Möglichkeit, Denkmale zu besuchen, die ansonsten nicht geöffnet sind. Und das sind vielfach private Denkmaleigentümer, die dann ihre Türen öffnen und zeigen, dass es einfach auch Spaß und Freude machen kann, sich mit der Geschichte und mit historischer Bausubstanz auseinanderzusetzen.
Wenn ein Gebäude dann gerettet ist, merken Sie dann eigentlich auch, dass in der Gesellschaft, der Stadtgesellschaft beispielsweise, diesem Objekt plötzlich ein anderer Wert zugesprochen wird?
Es ist ja oft so, dass Denkmale, um die sich lange Zeit keiner gekümmert hat, dass es schwierig ist, den Staat dafür zu schaffen. Wenn es dann wird und vor allen Dingen, wenn es in seiner historischen Schönheit wieder erlebbar ist und auch einen Nutzwert für die Gemeinschaft hat, dann waren natürlich immer alle schon dafür, es zu erhalten. Das ist etwas, was wir erfreulicherweise dann auch immer wieder erleben können. Es ist vielfach Unwissenheit, mangelnde Kenntnis von historischer Bauweise. Deshalb ist uns auch die Fort- und Weiterbildung in dem Bereich, wir haben eine eigene Denkmalakademie, so wichtig. Unser langjähriger Vorstandsvorsitzender Professor Kiso, der sagte immer, eigentlich bräuchte man mal eine PISA-Studie für Politiker, um zu wissen, was denen vielleicht an Grundkenntnissen auch gerade in der Denkmalpflege mangelt.
Ja, kommen wir mal zu einem konkreten Beispiel der Kölner Oper bzw. der Sanierung. Die Oper stammt von 1957 und das dazugehörige Schauspielhaus von 1962. Heute stehen eben beide Häuser unter Denkmalschutz. Die Sanierung wird nach aktuellem Stand knapp 800 Millionen Euro kosten. Baukosten inklusive Baunebenkosten sind da schon einkalkuliert. Der Betrag ist im Laufe der Sanierung gestiegen. Wie rechtfertigt man so eine Summe auch in Zeiten, in denen nicht nur die Kulturszene von Einsparungen betroffen ist?
Also Sie haben eben gefragt, welche Denkmale besonders gefährdet sind. Es sind vielfach die Nachkriegsbauten, weil da auch das Verständnis für die Besonderheiten noch nicht so weit verbreitet ist. Das ist auch, wie gesagt, eine Frage der Denkmalvermittlung, der Schulung. Die immens hohen Summen, die bei der Restaurierung oder Instandsetzung von denkmalgeschützten Gebäuden genannt werden, davon ist ja nur ein Teil dem Denkmalschutz geschuldet. Gerade solche Häuser, die auch technische Ausstattung haben, wie Opern oder Schauspiel, das wird natürlich auch technisch auf den neuesten Stand gebracht. Das hat nichts damit zu tun, dass es ein denkmalgeschütztes Gebäude ist. Das hat dann auch vielfach mit dem Wunschdenken der optimalen Aufführungsorte der Kulturschaffenden dann auch zu tun oder auch der Kommunen, die dann eben mit dem Blick nach Hamburg auch gerne sowas hätten.
Das sagt Ursula Schirmer von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz hier bei Fazit. Morgen feiert die Stiftung 40-jähriges Jubiläum.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Um das Berliner Ensemble gab es in den vergangenen Monaten viel Aufregung. Vorwürfe waren öffentlich geworden, dass die Leiterin der Maskenabteilung vor allem dort beschäftigte Mütter schikaniere. Daraufhin wurde diese freigestellt. Auch der Geschäftsführer des Brecht-Theaters Jan Fischer legte sein Amt nieder. Nun ist ein Nachfolger für den Posten gefunden. Der Kulturmanager Dieter Rippberger. Er wird das Amt zum 1. Juni antreten. Rippberger ist als Berater kulturpolitisch aktiv und engagiert sich als Mitglied von Jurys und Kuratorien in Netzwerken und Verbänden. Bereits vor dieser Personalie habe das Haus wichtige Veränderungen auf den Weg gebracht, um die Mitarbeiterinnen zu entlasten, sagte der Intendant des Berliner Ensembles Oliver Reese heute im Deutschlandfunk Kultur.
In der Maske gibt es viele Menschen mit Teilzeitverträgen. Wie abrufbar für Vorstellungen, die vielleicht auch mal kurzfristig geändert werden, müssen die sein? Wir haben jetzt zusätzlichen freien Tag eingeführt, wo man auf gar keinen Fall Erreichbarkeit haben muss. Wir haben einen Modus gefunden, dass Dienste untereinander unbürokratischer per WhatsApp einfacher getauscht werden können. Also das sind ganz praktische Dinge. Und wir haben übrigens auch die Löhne für die Aushilfen deutlich angehoben, damit genug qualifiziertes Personal im Haus ist.
Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles. Die Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg werden künftig keinen dauerhaften Zugang mehr zu Pressekonferenzen und Reisen von US-Präsident Trump erhalten. Das Weiße Haus kündigte stattdessen ein Rotationsverfahren für alle Medienvertreter an. Bislang hatten die großen Nachrichtenagenturen einen dauerhaften Zugang. Reuters kritisierte, für die Demokratie sei es unerlässlich, dass die Öffentlichkeit Zugang zu unabhängigen Nachrichten über ihre Regierung habe. Die Nachrichtenagentur Associated Press war bereits vollständig vom Weißen Haus ausgeschlossen worden. Hintergrund war die Weigerung, die von Trump angeordnete Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika zu verwenden. Der Ausschluss wurde zwar richterlich wieder aufgehoben, AP meldete aber, dass erneut zwei Journalisten der Zugang zu einer Pressekonferenz verwehrt worden sei. Der österreichische Schriftsteller Peter Handke ist bekannt dafür, dass er mit seiner Meinung polarisiert. Und auch mit seinem neuesten Interview mit dem österreichischen Rundfunk ORF sorgt er wieder für Aufmerksamkeit. Er könne das Wort Demokratie nicht mehr ausstehen, gab er dort zu Protokoll. Die Interviewerin hatte ihn nach dem Vormarsch rechter Parteien und dem Sinken der Beliebtheitswerte liberaler Demokratien in Europa gefragt. In einer Diktatur hätte man wenigstens etwas zu bekämpfen, so der Literaturnobelpreisträger. Auf die Frage, ob er in einer Diktatur leben wolle, sagte der 82-Jährige allerdings, um Gottes Willen, Wünsche sind etwas anderes.
Fazit Film.
Zwei neue Filme stellen wir Ihnen heute bei Fazit vor. Der erste, der kommt von Raoul Peck. Der Regisseur wurde in Haiti geboren, hat in den 1970er Jahren im damaligen West-Berlin an der Deutschen Film- und Fernsehhochschule DFFB studiert. Nach Filmen wie Der junge Karl Marx oder I am not your Negro erinnert er in seinem neuen Film Ernest Cole, Lost and Found, an den gleichnamigen südafrikanischen Fotografen. Und ich spreche jetzt mit unserem Kritiker Jörg Taschmann. Hallo.
Ja, schönen guten Abend.
Wer war Ernest Cole?
Der war Südafrikaner, der ab Beginn der 1960er Jahre sehr, sehr beeindruckende Fotos über seine Heimat gemacht hat. Natürlich auch über den Apartheidstaat Südafrika und eben dort das Leben der schwarzen Mehrheit in Südafrika dokumentiert hat. Diese Fotos konnten natürlich nicht gezeigt werden. Hat dann 1966 hat er sein Heimatland verlassen, emigriert in die USA, hat eine Weile auch in Schweden gelebt und starb 1990 schon sehr früh im Alter von 49 Jahren in den USA. Und der Film bezieht nun eine gewisse Spannung heraus, dass Cole eigentlich in Vergessenheit geraten war. Aber dann fand man 2017 plötzlich 60.000 seiner Negative in einem schwedischen Banktresor.
Das klingt auf jeden Fall nach jeder Menge bildlichem Material. Wie nähert sich der Film von Raoul Peck dem Fotografen Ernest Cole dann an?
Also Raoul Peck macht zwei Dinge. Er macht eine Art filmische Collage, die natürlich ganz stark auch aus diesen Fotos besteht. Und er zoomt in diese Fotos teilweise hinein, erweckt sie fast filmisch zum Leben. Dann kommen aber auch Archivaufnahmen hinzu. Man sieht teilweise auch den jungen Ernest Cole selbst. Und dann hört man eine Stimme, die aber nicht die Originalstimme von Ernest Cole ist, aber aus vielen Briefen, Dokumenten und Zeitgenossen, die ihn kannten, so eine Art autobiografischen Kommentar abgibt, den ein Schauspieler spricht. Und das ist ganz originell und funktioniert auch so, als hätte Cole eine Autobiografie verfasst. Und es war übrigens die Familie von Ernest Cole, die Raoul Peck kontaktiert hat, wie er mir im Interview erzählt hat.
Erst vor 6 Jahren hat die Familie mich kontaktiert und gefragt, ob ich interessiert wäre. Mit Ernest Cole, was besonders war, war die Tatsache, dass sie eben 60.000 negativ gefunden hatten in einem Schließfach. Und natürlich, das hat meine Neugier entfaltet. Und ich habe ein Gespräch mit der Familie angefangen und sie waren dabei, die Negativen zu schützen. Und ich habe auch ein bisschen Geld gefunden, damit sie können das machen, in alle sämtliche Negativen und Fotos und Dokumente sind jetzt in Wits University in South Africa.
Ja, und dann hat Raoul Peck trotzdem noch 2 Jahre überlegt, ob er wirklich auch einen Film machen würde, hat sich dann dafür entschieden, weil er auch so ein bisschen seine eigene Geschichte auch als Politaktivist damit erzählen wollte und eben am Ende viel mehr gemacht hat als in Anführungszeichen nur einen Film über Ernest Cole, sondern er schafft eben durch Musik, Archivaufnahmen und auch neu gedrehtes Material eine Chronik über die Apartheid in Südafrika zwischen 1960 und 1990. Und als Ernest Cole dann 1940 im Exil in New York stirbt, wird kurz darauf in seiner Heimat Nelson Mandela freigelassen. Und das ist natürlich tragisch. Und das Schicksal von Ernest Kohl war, der teilweise auch völlig verarmt und obdachlos war. Und das ist ein Schicksal, was einen als Zuschauer auch bewegt. Und insofern ist der Film dann auch eine sehr gelungene und überzeugende filmische Erinnerungsarbeit.
Und auch ein Riesenglück, dass diese 60.000 Negative jetzt gefunden wurden. Glauben Sie, dass das seinem Werk jetzt auch nochmal Auftrieb verschafft, auch dieser Film?
Ja, also er hat zwar bis heute immer noch keinen deutschen Wikipedia-Eintrag, was ich ganz schlimm finde, aber es gibt mittlerweile überall Ausstellungen in Europa, in der Welt. Und ich weiß nicht, ob Deutschland schon mal eine Ausstellung hatte. Auf jeden Fall wird er gerade wiederentdeckt. Und viele der Bilder, die man in dem Film sieht, hat man bisher noch nicht gesehen. Da ist also noch genug Stoff für jede Menge neuer Ausstellungen.
Und vielleicht finden dann Forschende ja auch noch heraus, wie die Negative von Ernest Kohl überhaupt nach Schweden gelangt sind. Das ist noch nicht ganz aufgeklärt. Aber mit dem zweiten Film heute Abend bleiben wir deutlich im Norden Europas. Liebe heißt der Spielfilm aus der Oslo-Trilogie von Regisseur Dag Johan Haugerud. Es geht also in das Norwegen von heute. Um was geht es in diesem Teil der Trilogie?
Also die Trilogie besteht ja aus drei Filmen, Sex, Träume und Liebe, und sie überschneiden sich eben auch thematisch. Und Träume beispielsweise geht es um die Verliebtheit eines jungen Mädchens, die sich in ihre Therapeutin verliebt. Der Film gewann gerade im Februar den Goldenen Bär auf der Berlinale. Und in Liebe, also dem Film, der jetzt in die Kinos kommt, der in Venedig lief im vorigen Jahr, da begegnet in einer Szene ein Therapeut, der auf der Plattform Grindr ist, auf einer Fähre einem schwulen Krankenpfleger, der sehr viel Sex mit Männern hat, aber eine Beziehung und viel Sex mit wechselnden Partnern doch nicht ausschließt. Will. Sie reden also sehr viel über Sex, haben aber keinen. Und seine Kollegin, die Kollegin des Krankenpflegers, ist eine Ärztin, die mit einem geschiedenen Vater und Geologen verkuppelt werden soll. Sie zögert jedoch, gibt nach einem ersten Treffen aber auch zu, schon ganz gerne Sex mit diesem Mann gehabt zu haben.
Wir haben jetzt hier einen Regisseur, der eigentlich hauptberuflich Bibliothekar und Romanautor ist, Dag Johan Haugerud. Wie geht er jetzt filmisch und bildlich mit diesem großen Thema der Liebe um?
Einerseits wird schon wirklich sehr viel geredet, manchmal fast ein wenig zu viel, und dennoch sind diese bei uns wirklich unbekannten Darsteller wirklich gut und überzeugend und verkörpern sehr moderne westliche Großstädter, die zwar in Oslo leben, aber oft aus ganz kleinen Orten stammen. Und alles, was mit Liebe zu tun hat, eben auch, ob Heirat oder nicht, ob man offen leben soll, ob man als Verheirateter nicht einfach auch mal Sex haben soll, all das wird hier verhandelt und macht den Film dadurch irgendwo in dieser Zeit, wo in den USA oder auch in halb Europa alles immer prüder und konservativer und reaktionärer wird, da ist das schon fast ein filmischer Widerstand, weil es ja immer auch um die Freiheit der Liebe in ganz vielen Formen geht, wobei eben Sex sehr explizit verbal beschrieben wird, aber in Bildern eigentlich nie gezeigt wird. Und man steht vielleicht nicht all diesen Figuren nah, aber sehr facettenreich erzählt hier der Regisseur Dag Haugerud und filmt das eigentlich auch sehr schön, eher klassisch, aber findet manchmal auch ganz tolle Bilder, wie er zwei Menschen filmt, manchmal von hinten, wenn sie sich küssen, sodass man dann fast nichts mehr sieht. Und im Großen und Ganzen ist so ein wirklich sehr, sehr überzeugender Film entstanden.
Das heißt, man kann diesen Teil der Trilogie dann auch ansehen, wenn man die anderen beiden Teile jetzt nicht kennt?
Genau, also die stehen ja auch für sich selbst, da gibt es auch keine Überschneidung, was jetzt Darsteller oder so anbelangt. Und natürlich, wenn man dann alle drei sieht, und die kommen jetzt innerhalb von einem Monat alle in die deutschen Kinos, hat man natürlich einen schönen Mehrwert.
Dann vielen Dank für die Filme der Woche, vorgestellt bei Fazit heute von Jörg Taschmann. Schönen Abend noch.
Danke.
Dreams von Fleetwood Mac. Fast 50 Jahre alt, dieser Song, 1977 rausgekommen und seit 2020 wieder sehr erfolgreich. Ein Video auf TikTok hat das Stück wieder bekannt gemacht. Mittlerweile hat der Song die Marke von 2 Milliarden Streams geknackt. Heute Abend habe ich mit der Regisseurin Julia Schmidt gesprochen und sie gefragt, welche Gefühle dieser alte Song in ihr auslöst.
Ja, der Song ist natürlich ein schönes Beispiel dafür, wie nostalgische Gefühle angeregt werden können, ne? Weil er einfach sehr bekannt ist und ja in vielen, glaube ich, so ein Sehnsuchtsgefühl auslösen kann. Und nicht ohne Grund war er auch zu Corona-Zeiten ein sehr beliebter Hit.
Und dieses sehnsuchtsvolle Gefühl hat etwas mit Julia Schmidts aktueller Dreisat-Dokumentation zu tun, die am Donnerstag laufen wird um 20.15 Uhr. Nostalgie, Retro-Gefühl mit Heilwirkung, so heißt sie. Und bleiben wir doch nochmal bei Fleetwood Mac und diesem Phänomen in der Musik, auch Altes wieder hervorzukramen. Ganz allgemein gesprochen, warum sehen sich Menschen in die Vergangenheit zurück?
Ja, ich glaube, dass der Blick in die Vergangenheit ganz viel auch über die Gegenwart sagen kann. Ne? Also wir gucken zurück in die Vergangenheit, weil wir uns an die schönen Seiten erinnern oder an die schönen Erlebnisse und wollen das irgendwie auch in unsere Gegenwart wieder zurückholen.
Das heißt, da spielt auch Verklärung eine große Rolle bei der Nostalgie?
Ja, da spielt Verklärung eine Rolle, aber ich finde, Verklärung, das hat manchmal so ein bisschen so eine negative Anmutung und das würde ich gar nicht so sehen. Ne? Nostalgie ist eigentlich was ziemlich Positives oder kann sehr positiv sein.
Was für positive Aspekte sind das?
In den letzten 20 Jahren hat sich die Wissenschaft sehr stark auch mit der Nostalgie beschäftigt und gerade so im psychologisch-medizinischen Bereich gab es einige Studien auch dazu, was Nostalgie auslösen kann und was positive Effekte sein können. Und da hat man eben herausgefunden, dass Nostalgie dazu beitragen kann, sich selbstbewusster zu fühlen, positiver auf den eigenen Alltag oder das eigene Leben zu blicken oder mehr Empathie zu zeigen. Und das Erinnern an gute Erlebnisse in der Vergangenheit stärkt eben positive Sichtweisen auch für die Gegenwart.
In Ihrer Dokumentation sprechen Sie aber nicht nur über positive Aspekte der Nostalgie, es geht auch um die Schattenseiten. Und in dem Zug beziehen Sie sich beispielsweise auf den Satz Make America Great Again, den Donald Trump geprägt hat. Dieser Satz ist ja eine vage Anspielung an eine großartige Vergangenheit. Was ist die Gefahr, die mit Nostalgie einhergeht, beziehungsweise wie kann sie auch zur Manipulation von Menschen genutzt werden?
Ja, ich denke, gerade im Bereich der politischen Kommunikation sollte man ganz genau hinhören, wenn Nostalgie verwendet wird und auch genau analysieren, um was für eine Art und Weise der Nostalgie es sich handelt. Ne? Es ist diese restaurative Nostalgie, die eben einfach besagt, dass früher alles besser war und dass diese Zeiten genau wieder zurückkommen sollen, so wie sie waren, was natürlich nicht möglich ist. Oder ist es eine Nostalgie eben, die reflexiv ist, also die versucht, das Positive aus den früheren Zeiten rauszuziehen oder zu bewerten und diese positiven Aspekte quasi für eine bessere Gegenwart oder eine bessere Zukunft zu verwenden.
Leben wir dann momentan vielleicht auch einfach in einer prädestinierten Zeit für Nostalgie oder nostalgische Gefühle, weil sich die Welt eben stark verändert, weil vieles gleichzeitig passiert, viele Dinge schnell hintereinander abfolgen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, denn wir leben natürlich im Hier und Jetzt und nehmen unsere Gegenwart mit all ihren Krisen und Herausforderungen ganz deutlich wahr. Und da gibt es ja zurzeit durchaus viele. Und Menschen neigen in Krisenzeiten eher dazu, nostalgisch zu werden. Andererseits ist es natürlich so, dass jede Zeit auch so ihre eigenen Krisen hat und ihre eigenen Nostalgiewellen. Also wenn man zurückblickt auf die 70er Jahre beispielsweise, da gab es auch einige Herausforderungen. Da war die Ölkrise, wirtschaftliche Rezession, steigende Arbeitslosigkeit, Terrorismus. Ne? Also das war auch keine einfache Zeit. Und damals gab es eine starke Nostalgiewelle für die 50er Jahre. Vor allem die junge Generation hat diese Retrowelle oder Nostalgiewelle auch vorangetrieben. Ne? Solche Wellen gibt es heute auch. Wir sehen eine starke Nostalgiewelle für die 80er Jahre.
Warum sind das dann gerade junge Leute, die jetzt beispielsweise in den 80ern gar nicht gelebt haben, die sich mit dieser Zeit beschäftigen?
Ja, also das kann zum Beispiel ausgelöst werden durch Medien. Also da gibt es ja auch das Beispiel der Serie Stranger Things, die ja total mit dem Look der 80er arbeitet. Und viele junge Menschen haben diese Serie geguckt und haben sich davon anstecken lassen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Faszination von etwas Vergangenem, was man sich daraus zieht und eben jetzt mit dem eigenen Leben und der eigenen Gegenwart vermischt.
Die 80er Jahre haben Sie jetzt angesprochen, in Musik, in Serien, im Film, im Bild, in der Mode. Aber auch wenn es um Werte geht, an vielen Stellen sieht man ja immer wieder Anzeichen von Rückwärtsgewandtheit, nenne ich es jetzt mal. Egal, ob das jetzt aus Sehnsucht, aus strategischen oder kommerziellen Gründen geschieht im Marketing. Hemmt die Nostalgie allgemein dann nicht auch die Innovationskraft und die Kreativität?
Also ich bin mir nicht sicher, ob man das so pauschal sagen kann. Ne? Also natürlich ist Nostalgie auch ein beliebtes Mittel, jetzt zum Beispiel in der Werbung, um Menschen zum Kaufen anzuregen. Aber man wird ja nicht dazu angeregt, jetzt genau die Produkte zu kaufen, die es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren gab, sondern es sind ja auch neue Kreationen. Ne? Und insofern glaube ich, dass da immer auch so eine Kreativität auch mitschwingt.
Gab es denn einen Moment in den Arbeiten zu der Dokumentation, als Sie total überrascht waren von einem Aspekt der Nostalgie, der Ihnen noch gar nicht so bewusst war im Alltag?
Was, glaube ich, wirklich sehr interessant ist, dass man sich immer wieder vor Augen führt, dass die Nostalgie eben nicht nur rückwärtsgewandt ist oder nicht nur in die Vergangenheit blickt, sondern eben sehr viel darüber aussagt, wie es mir oder uns heute geht und wie ich mir meine Gegenwart vorstelle oder was ich mir für meine Gegenwart wünsche und vielleicht auch für meine Zukunft. Und das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Aspekt, den man sich immer wieder vor Augen führen könnte.
Und weitere Aspekte der Nostalgie behandelt Julia Schmidts Doku Nostalgie – Retro-Gefühl mit Heilwirkung. Sie läuft morgen um 20.15 Uhr linear im Fernsehen bei Dreisat und ist jetzt schon in der Mediathek zu sehen. 1947 hat der Manchester Guardian berichtet, dass es bei der Trauerfeier zum Tod des Bildhauers Georg Kolbe Tee und trockene Kekse gegeben habe. Nur 3 Jahre später wurde in Berlin das Georg-Kolbe-Museum eröffnet, im ehemaligen Wohn- und Atelierhaus des Künstlers, das in einem großen Garten steht. Damit war übrigens auch eines der ersten privaten Museen im Nachkriegs-Berlin eröffnet worden. Jetzt, 75 Jahre nach der Gründung, will eine Ausstellung zum Jubiläum kritisch erinnern. Tea and Dry Biscuits heißt sie und Simone Reber war für Fazit vor Ort.
Auf dem Sims am Fenster steht die Büste von Max Liebermann. Den hohen, vollverglasten Raum füllen Gipsmodelle von Georg Kolbes überlebensgroßen Figuren. Der Sinnende von 1942 ist dabei, eine schmale, überlenkte Gestalt, die sich nachdenklich an den Nacken greift. Die Präsentation in Kolbes Atelier erinnert an die erste Schau, mit der Margit Schwarzkopf, die erste Direktorin des Georg-Kolbe-Museums, im Jahr 1950 eröffnete.
Man betrat sein Atelier so, wie es etwa ausgesehen hat, als er 1947, nur wenige Jahre zuvor, verstorben war,
sagt die Kuratorin Elisa Tamaschke.
Die erste Direktorin des Museums war Georg Kolbes Assistentin, war ihm tief ergeben, verehrte ihn sehr. Und die hat die Räume als Devotionalienort regelrecht gestaltet, mit Porträtfotografien von Kolbe, mit Kerzenlicht, mit Blumen, mit Grammophonmusik.
Die großen Gipsmodelle haben Nähte. Sie wurden in den 1970er Jahren zur Lagerung zersägt und mussten jetzt wieder zusammengesetzt werden. Ihre Hände sind noch immer bandagiert.
Die Verbände an den Gipsfiguren sind angebracht worden, um den Gips zu schützen, der natürlich mit der Zeit auch in der Gefahr steht, abzubröckeln. Und der Anschein des Fragmentarischen hat uns auf einer inhaltlichen, symbolischen Ebene für die Ausstellung sehr interessiert.
Tea and Dry Biscuits, der Titel der Ausstellung, klingt besinnlich. Dabei scheut die Schau keine Kontroversen. 1929 schuf Georg Kolbe das temperamentvolle Porträt des jüdischen Malers Max Liebermann. 1944 stand er auf Hitlers Gottbegnadetenliste, gehörte also zu den Favoriten des Führers. Die Gipsmodelle im Atelier wirken allerdings zu zerbrechlich, um faschistische Ästhetik nachvollziehbar machen zu können. Diese wird im Stadtraum deutlicher bei Kolbes Figuren auf dem Berliner Olympiagelände. Elisa Tamaschke wertet gerade das letzte Konvolut aus dem Nachlass von Georg Kolbe aus. Auf der Grundlage ihrer Forschung zeichnet die Ausstellung ein ambivalentes Bild des Künstlers.
Vielleicht ist es für uns heute manchmal auch gerade schwierig, dass er eben nicht entschieden in eine Richtung Stellung bezogen hat. Das fordert uns natürlich heraus, ist aber für uns auch eine Chance, für unsere Gegenwart alles, was grau zu zeichnen ist, als Herausforderung zu begreifen. Und wir möchten das als Haus natürlich auch als Herausforderung annehmen.
Die Position von Alvaro Urbano zu Kolbes Werk ist ziemlich eindeutig. Der spanische Künstler, Jahrgang 1983, hat verschimmelte Orangen zu Füßen der hohen Statuen verteilt. Die kleinen, runden Plastiken aus Beton verstehen sich als Kommentar zu Kolbes Porträt des spanischen Diktators Franco. 1939 gab die HISMA, die spanisch-deutsche Handelsgesellschaft, die Büste in Auftrag. Kolbe reiste für das Porträt extra nach Spanien. Einen Abguss schenkte die HISMA Adolf Hitler zum Geburtstag. Im Museum ist der Dankesbrief des Führers an die Handelsgesellschaft zu sehen.
Wir haben durch unsere Forschung aber eben auch erfahren, dass es Nähen auf einer sozialen, kulturell-politischen Ebene gegeben hat. Kolbe hat Einladungen zu Veranstaltungen der nationalsozialistischen Elite angenommen. Er hat beispielsweise ein Porträt von Konstantin Hirl gemacht, dem Reichsarbeitsführer.
Hirl war es auch, der Kolbe und seine damalige Assistentin Margit Schwarzkopf im Krieg aufnahmen, als sie wegen eines Bombentreffers das Berliner Haus verlassen mussten. Hirl half beim Wiederaufbau. Bei Kriegsende war das Haus repariert. Der Übergang zur Nachkriegszeit verlief fließend.
Einige der Skulpturen, die wir im großen Atelier zeigen, die aus den 30er und 40er Jahren stammen, sind dann in den 50er und 60er Jahren für den Georg Kolbe Hein, der unweit des Museums ist, in Bronze gegossen worden und da aufgestellt worden. Da haben also Formen, die zum Teil für nationalsozialistische Projekte entstanden sind, einen Aufstellungsort erhalten.
Die ambitionierte Jubiläumsausstellung will viel, vielleicht zu viel. Sie zeigt Georg Kolbe zwischen Aufbruch und Angepasstheit, pflichtlose das Thema der Erinnerung ein und bringt die DDR-Perspektive auf Georg Kolbes Werk ins Spiel. Dazu die Sicht zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler. Von wegen Tea and Dry Biscuits.
Simone Reber über die Jubiläumsausstellung im Georg-Kolbe-Museum in Berlin. Die Schau läuft ab morgen noch bis zum 28. September. Und von Tee und trockenen Keksen geht's jetzt zu einer regelrechten Eierkrise in der Kulturpresseschau mit Arno Orzesek.
Mag sich die ganze Republik aufs lange Osterwochenende freuen? Die Süddeutsche Zeitung titelt trotzig »An die Arbeit«. Uwe Knüpfer möchte die christlich grundierten gesetzlichen Feiertage abschaffen, allerdings nur, um andere an ihre Stelle zu setzen. Niemand soll daran gehindert sein, Maria Himmelfahrt, Pfingsten, den Ramadan oder das Pessachfest zu feiern, aber privat, so wie es sich einer säkularen Gesellschaft gebührt. Allgemeine gesetzliche Feiertage sollten wir, die Bürger der Bundesrepublik Deutschland, dazu nutzen, die Geschichte der Demokratie, unserer Demokratie zu erzählen, uns ihres Wesens und ihres Wertes zu vergewissern, rituell, immer wieder, auf dass die Erinnerung eine kollektive werde. Um seinen unfrommen Wunsch zu konkretisieren, macht Knüpfer diverse Vorschläge. 19. Januar, Tag des allgemeinen und gleichen Wahlrechts. 23. Mai, Tag des Grundgesetzes. 27. Mai, Tag der Pressefreiheit und so weiter. Was meinen Sie? Wir vermuten, 98% der Menschen täten an solchen Feiertagen eines nicht, sich rituell des Wesens und Wertes der Demokratie zu vergewissern. In den USA haben die Leute vor Ostern und mit Ostern ganz andere Probleme, berichtet Klaus Raab in der Wochenzeitung Der Freitag. Man liest, dass Menschen in den USA zu Ostern Kartoffeln färben wollen oder Steine, denn die Eier sind rar. 56 Millionen Stück sollen jeden Tag fehlen und die, die nicht fehlen, sind entsprechend teuer. Die USA stecken in einer Eierkrise, die Donald Trump zwar nicht direkt verursacht hat, die Vogelgrippe war's, aber er kriegt sie halt nicht gelöst. Das jedoch dürfte Konsequenzen haben, glaubt Raab und nicht nur er. Barack Obama hat gerade an einem College darüber geredet, wie es dem Land ergehe. Auf dem Höhepunkt erklärte er, inwiefern die Zerrüttung der Demokratie direkt zusammenhänge mit, genau, den Eierpreisen. It's the eggs, stupid. Frotzelt Klaus Raab in Anspielung auf den Clinton-Wahlkampfspruch »It's the economy, stupid« im Freitag. Gar nicht witzig ist der Film »Warfare« von Regisseur Alex Garland und Co-Regisseur Ryan Mendoza, den Jan Küveler in der Tageszeitung »Die Welt« bespricht. Ein »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« unter den Kriegsfilmen, das ist, was Garland und Mendoza mit »Warfare« im Sinn haben. Es gibt keine nennenswerte Handlung, außer dem Überleben in diesem ockerfarbenen Haus, in dieser ockerfarbenen Straße im Dauerfeuer von Al-Qaida. Da ist nichts als das Sirren der Kugeln, der Harndrang des Scharfschützen, das Abreißen der Funkverbindung, das Fleisch, die Schreie, der Tod. Tatsächlich rekonstruiert der Film einen Kampfeinsatz der US Army im Irak und zeigt laut Küveler, ungeschönter als man es je gesehen hat, weder bei Coppola, noch bei Spielberg, noch bei Nolan, was der Begriff Warfare, Kriegsführung, wirklich bedeutet. Was Krieg bedeutet, das weiß in Afghanistan jeder. Jene Afghanen indessen, die einst den westlichen Truppen gegen die Taliban geholfen haben und in diesen Tagen per Flugzeug nach Deutschland kommen, werden teils so kritisch beäugt, dass die Tageszeitung Entmenschlichung beklagt. Es sind Afghanen und Afghaninnen, die vor Katastrophen fliehen, so Emran Feroz. Doch im politischen Berlin und anderswo wird etwa von Jens Spahn suggeriert, dass die Katastrophe nun per Direktflug über Deutschland hereinfällt, was natürlich die Rechten und Rechtsextremen stärker machen würde. Dabei war es der absolut gescheiterte War on Terror, der die Taliban zurück an die Macht brachte. Jeder Mensch aus Afghanistan, der für dieses vermeintliche Demokratieprojekt sein Leben riskierte, hat das Recht, nach Deutschland zu kommen. Verständlicherweise erzürnt Emran Feroz in der Taz. Zum Schluss noch das. Weil die Nachfrage nach Cabrios einbricht, nimmt Gerhard Matzig in der SZ Abschied von den Pazifisten und Stilikonen unter den Autos. Der Niedergang des offenen Fahrens korreliert fast schon verschwörungstheoretisch passgenau mit dem Niedergang der offenen Gesellschaft und dem Aufstieg einer Gegenwart, wie sie angstgetriebener kaum vorstellbar ist. Man sollte schon aus Kulturschutzgründen jede Cabrio-Fahrerin und jeden Cabrio-Piloten an der nächsten Ampel mit Liebe überschütten, für den Rest an Optimismus, mit dem sie durchs Oberjammergau röhren. Und das war's. Tschüss und auf bald.
Und da schließe ich mich doch glatt bei Arno Orzesek und der Kulturpresseschau an. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und sage Tschüss bei Fazit in der Kultur vom Tage.